Meine Damen und Herren, Sie hören heute den ersten Teil des dreiteiligen Science-Fiction-Hörspiels Kolonie im Meer von John Wyndham, aus dem Englischen übersetzt von Lothar Heinicke und bearbeitet von Karl-Dietrich Karz. Die Regie hat Heinz-Dieter Köhler.
Es ist immer wieder merkwürdig. Alle Leute behaupten von sich, verlässliche Augenzeugen zu sein. Und doch kursieren die unterschiedlichsten Versionen von ein und demselben Ereignis. So war es auch in jener denkwürdigen Nacht des 15. Juli, als wir an Bord der Guinevere einen Vorgang beobachteten, dessen bedrohliche Bedeutung damals noch keiner ahnen konnte. Wir waren auf unserer Hochzeitsreise, Phyllis und ich. Unsere Kreuzfahrt hatte uns nach Madeira, den Kanarischen und den Kapverdischen Inseln geführt, und dann hatten wir Kurs nach Norden genommen, um auf der Heimreise auch noch die Azoren zu besuchen. Es war eine herrliche Nacht. Wir lehnten an der Reling und sahen aufs Meer hinaus. Es schimmerte im Mondschein wie eine seidenglatte Ebene, über die das Schiff so ruhig dahinglitt, als führe es auf einem Fluss. Aus dem Salon klang Tanzmusik zu uns herüber.
Das ist eine herrliche Nacht, Mike. Musik? Meer? Mondschein. Ein glücklicher Mann.
Ein glückliches Weib.
Sterne. Guck doch mal den Mars. Der sieht ja ganz rot aus. Findest du nicht auch?
Er guckt immer ein bisschen verschämt. Aber so rot habe ich ihn allerdings auch noch nie gesehen. Aber die Sterne strahlen bei uns in England ja auch nicht so hell wie hier. Vielleicht extra für uns als Hochzeitsgeschenk?
Das ist seltsam. Du, der wird größer.
Ja, weil du so lange hinguckst. Ja, aber das geht's mir auch so.
Und das, was ist das?
Was denn?
Da ist doch noch eine. Es kann doch keine zwei Maße geben.
Nee. Aber du hast recht, jetzt sehe ich auch einen zweiten. Nicht ganz so hell wie der erste. Ein bisschen höher und weiter rechts?
Ja, du, und da ist noch eine. Weiter links, siehst du? Da.
Ja, tatsächlich. Und der erste wird immer heller. Oh, das ist vielleicht ein Verband von Düsenflugzeugen. Und was wir sehen, das sind die Auspuffgase.
Ich habe das Gefühl, die kommen tiefer. Jetzt sind es schon fünf.
Acht oder neun.
Sehen aus wie rot gefärbte Eier.
Wie Ellipsoide.
Nee, wie ein Zylinder.
Wie glühende Zigarren.
Die kommen immer näher.
Und immer tiefer.
Jeder hatte eine eigene Meinung. Jeder hatte etwas anderes gesehen. Von fliegenden Untertassen bis zu zigarrenförmigen Objekten. Nur Phyllis und ich stimmten in unseren Beobachtungen, wie sich später herausstellte, genau überein. Wir sahen noch nicht acht oder neun oder ein Dutzend dieser unbekannten Flugkörper. Wir sahen genau fünf, die jetzt in einer langen Gleitbahn niedergingen, quer zum Kielwasser unseres Schiffes. Als der erste auf dem Wasser auftraf, schoss eine riesige, rötlich gefärbte Dampfsäule gen Himmel, die jedoch schnell wieder in sich zusammensank, sich verbreiterte, die rötliche Färbung verlor und schließlich nur noch einer breit gelagerten weißen Dampfwolke glich.
Das war ein Ding.
Das hat gezischt.
Glück, dass wir da nicht näher dran waren.
Ja, das hätten wir nicht überlebt.
Ganz gewiss nicht. Was kann das nur gewesen sein?
Jetzt sieht man noch die anderen wieder.
Der eine ist schon ganz tief. Der geht auch baden.
Ja, tatsächlich.
Das ist doch nicht zu fassen. Du, Mensch, Mike, das gibt einen Bericht.
Ach, die Geschichte glaubt uns ja doch keiner.
Ruf auf jeden Fall die Redaktion an.
Ja, ich werde es versuchen, aber die werden mich fragen, ob mir nicht auch die große Seeschlange begegnet ist auf meiner Hochzeitsreise.
Die bringen doch den ganzen Ozean zum Kochen, wenn das so weitergeht.
Da kommt doch der Dritte runter.
Sie versanken alle fünf kurz nacheinander unter Brausen und Zischen in den Fluten, auf die gleiche Art und fast auf der gleichen Stelle. Unser Schiff nahm Kurs auf die Absturzstelle. Viermal dampften wir auf der Suche nach Überlebenden und Wrackteilen kreuz und quer, aber wir fanden nichts. Von unserem Kielwasser abgesehen, beschien das Mondlicht eine glatte und völlig leere Wasserfläche. Am nächsten Morgen ließ ich mich beim Kapitän melden und stellte mich ihm als Mitarbeiter der EBC vor. Unser Sender, erklärte ich ihm, sei an einem genauen Bericht über den Vorfall der letzten Nacht wahrscheinlich sehr interessiert. Er kam mit der üblichen Gegenfrage.
Sie meinen BBC?
Nein, EBC, das ist die English Broadcasting Company. Ah. Das ist ein rein kommerzielles Unternehmen, noch verhältnismäßig jung und deshalb auch noch nicht so bekannt. Unsere Nachrichtenredaktion legt, wie gesagt, größten Wert auf Genauigkeit in allen Meldungen und da jeder der Passagiere seine eigene Version des Vorfalls zu haben scheint, hoffte ich, Sie würden mir vielleicht Gelegenheit geben, meine Version mit Ihrer offiziellen zu vergleichen.
Na schön, schießen Sie los, erzählen Sie mir erstmal Ihre Version und dann zeige ich Ihnen meine Eintragung im Logbuch.
Ja, zunächst mal, was die Zahl angeht. Also, meine Frau und ich sind der Meinung, dass es 5 waren.
Stimmt, genau. Unser Radar hat sie übrigens auch erfasst.
Ah.
Ja, um 23.15 Uhr, 35 Grad nördlicher Breite, ungefähr 24 Grad westlicher Länge. 5 Luftfahrzeuge unbekannten Typs habe ich hier notiert. Oder haben Sie erkannt, was das für Dinger waren?
Nein, nein. Wir haben nur 5 glühend rote Punkte gesehen, umgeben von einem helleren Kranz. Der beste Vergleich, der mir einfällt, ist vielleicht der mit einem grellroten Licht, das hinter einer dichten Nebelwand hervorscheint und infolgedessen einen starken Lichthof hat.
Ja, viel mehr habe ich auch nicht gesehen. Ich meine, bevor Sie aufs Wasser schlugen. Aber bitte, lesen Sie selbst.
Danke. Und, was ist nun Ihre private Meinung?
Tja.
Haben Sie schon mal etwas Ähnliches gesehen?
Ich etwas Ähnliches? Na nein. Noch nie.
Aber?
Bitte, das bleibt ganz unter uns.
Selbstverständlich.
Ich habe von 2 fast völlig gleichen Fällen gehört, die sich im vergangenen Jahr zugetragen haben.
Ah.
In dem einen Fall waren es 3 dieser Dinger bei Nacht, in dem anderen ein 30 bei Tage. Allerdings beide mal im Pazifik, nicht hier auf unserer Seite.
Ja?
Ja, und im Übrigen scheinen sie auch bei Tageslicht nicht viel anders ausgesehen zu haben. Nur so eine Art roter Fleck mit verwaschenem hellem Rand.
Dann warum soll das unter uns bleiben?
Ja, in beiden Fällen gab es nur 2 oder 3 Augenzeugen und... Naja, es gereicht einem Seemann nicht gerade zum Vorteil, wenn er in den Ruf gerät, an Halluzinationen zu leiden. Diese Geschichten kursieren nur so unter der Hand, wissen Sie?
Diesmal sieht es natürlich anders aus. Wir haben ein paar 100 Augenzeugen.
Ja, eine offizielle Meldung wird sich diesmal wohl nicht vermeiden lassen.
Aber eine Erklärung wissen Sie auch nicht, die ich in meinem Bericht anführen könnte.
In meiner Eigenschaft als Kapitän des Schiffes, nein. Ich halte mich da lieber an meine Eintragung im Logbuch.
Ich habe Sie überflogen. Sie stimmen mit meinen Beobachtungen im Wesentlichen überein. Glauben Sie übrigens, dass sich nachträglich noch eine Suche lohnen würde? Die genaue Position haben Sie ja.
Eine Suche?
Ja.
Nee. Es geht dort ziemlich tief runter, über 5000 Meter. Ist eine ganz hübsche Strecke.
Waren auch in den anderen Fällen keine Trümmer zu finden?
Nein, das wäre ja der Beweis gewesen, der eine Suche gerechtfertigt hätte. Aber es gab keine Beweise. Tja, mehr?
Mehr war aus dem Kapitän nicht herauszubringen. Ich verabschiedete mich also und verfasste meinen Bericht. Dann ließ ich mich mit London verbinden und gab ihn der Redaktion durch. Er wurde noch am gleichen Tage gesendet, aber nur als kuriose Meldung am Rande, von der nicht erwartet wurde, dass sie mehr bewirkte, als dass sich ein paar Augenbrauen hoben. Und doch war ich durch Zufall Zeuge jenes frühen Stadiums geworden, fast möchte ich sagen, des Anfangs dieser ganzen Geschichte überhaupt, die später der Welt den Atem verschlug. Hinweise auf ähnliche Vorkommnisse, die zeitlich vor den beiden vom Kapitän der Genevere erwähnten einzuordnen gewesen wären, habe ich nicht finden können. Wäre im Anfang nur nicht so schwer auszumachen gewesen, dass da überhaupt eine Gefahr heranwuchs. Allerdings lässt sich auch die Frage, was wir dagegen hätten unternehmen können, gar nicht so einfach beantworten. Eine Gefahr erkennen und sie abzuwenden verstehen, ist noch lange nicht dasselbe. Als ich mich eine Woche später im Rundfunkhaus zurückmeldete, wurde mir ein dickes Bündel Hörerzuschriften in die Hand gedrückt. In einem der vielen Briefe, der sich auf einen Vorfall in der Nähe der Philippinen bezog, erkannte ich mit ziemlicher Gewissheit eine Bestätigung dessen, was mir der Kapitän der Genevere erzählt hatte. 2 oder 3 andere schienen es ebenfalls wert zu sein, sich näher mit ihnen zu befassen, darunter besonders ein in vorsichtigen Wendungen abgefasstes Schreiben, worin ich aufgefordert wurde, den Verfasser, einen Mr. Smith, in La Plume d'Or zu treffen, einem Restaurant, dessen Küche einen vorzüglichen Ruf genoss. Ich ging natürlich hin. Schon beim Aperitif gestand mir mein Gastgeber, er habe mir unter falschem Namen geschrieben und sei in Wirklichkeit Fliegerleutnant in der Royal Air Force.
Die Angelegenheit ist nämlich ein bisschen heikel. Vorläufig gelte ich noch als Opfer einer Halluzination.
Zigarre.
Ja, danke. Aber sollte sich herausstellen, dass es doch keine war. Dankeschön. Ist mit Sicherheit anzunehmen, dass das Ganze zur Geheimsache erklärt wird. Das ist so oder so eine peinliche Angelegenheit.
Tja, allerdings.
Immerhin, die Sache lässt mir keine Ruhe. Und wenn Sie Material sammeln, wäre es vielleicht ganz gut, Sie fügen mein Erlebnis Ihrer Sammlung bei.
Tja, das möchte ich ja.
Unter der Voraussetzung allerdings, dass Sie vorläufig keinen direkten Gebrauch davon machen.
Okay.
Ich meine, ich möchte mich nicht gern vor einem Kriegsgericht wiederfinden, verstehen Sie?
Keine Sorge, ich mache keinen Gebrauch davon ohne Ihre Einwilligung.
Die Sache passierte vor ungefähr 3 Monaten. Ich befand mich auf einem Patrouillenflug, ein paar hundert Kilometer vor Formosa.
Ach, ich hatte überhaupt keine Ahnung.
Ja, es gibt Dinge, die nicht gerade an die große Glocke gehängt werden. Obwohl andererseits auch wieder kein Staatsgeheimnis daraus gemacht wird. Jedenfalls kaufte ich also in dieser Gegend rum, als auf dem Radar plötzlich diese Dinge auftauchten.
Ja?
Zu sehen waren sie noch nicht. Sie näherten sich aber mit einer großen Geschwindigkeit aus Westen. Ich wollte mir das mal näher ansehen und zog meine Maschine nach oben. Gleichzeitig versuchte ich, sie anzufunken, bekam aber keine Antwort. Die Sache wurde mir verdächtig.
Das kann ich mir vorstellen.
Und dann kam sie in Sicht. 3 kleine rote Punkte jagten hinter mir her.
Rot?
Ja, ja. Etwas tiefer als ich. Ziemlich hell, selbst bei Tageslicht. Ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich davon halten sollte.
Genauso ist es uns ergangen.
Ich versuchte nochmal, sie anzufunken. Wieder ohne Erfolg. Alle 3 verfolgten ungerührt ihren Kurs und holten dabei schnell auf. Obgleich ich selbst mit fast 750 Stundenkilometern flog. Tja, was sollte ich tun? Ich rief den Fliegerhorst an und meldete, dass ich 3 Maschinen völlig unbekannten Typs gesichtet hatte, die auf meine Funksprüche nicht reagieren wollten. Ich schlug vor, ihnen ein paar auf den Pelz zu brennen.
Na?
Etwas anderes blieb mir auch nicht übrig, wenn ich sie nicht entwischen lassen wollte. Und das kam nicht in Frage. Dann hätte ich ja genauso gut zu Hause bleiben können. Naja, also ich durfte.
Tja, und?
Ich funkte sie noch ein letztes Mal an und warnte sie. Aber keine Antwort. Inzwischen waren sie mal näher gekommen, diese, tja, Maschinen. Die sahen genauso aus, wie Sie sie in Ihrer Sendung beschrieben hatten. Hellrote, verwaschene Flecken mit tiefrotem Zentrum. Und je mehr ich von ihnen sah, desto weniger gefielen sie mir.
Kein Wunder.
Ich schaltete meine Bordkanonen auf Radarkontrolle um und ließ mich überholen. Ich schätze, sie hatten eine Geschwindigkeit von 1100, vielleicht auch noch mehr, während sie unter mir vorbeiflogen. 1 oder 2 Sekunden später hatte dann das Radar den ersten erfasst. Meine Kanonen ballerten los. Die Wirkung war einmalig. Das ganze Ding schien fast gleichzeitig mit den ersten Schüssen auseinander zu platzen.
Ach.
Ja, es schwoll plötzlich ungeheuer an, das Rot verblasste dabei zu weiß, mit ein paar kleinen roten Flecken darin. Tja, dann stieß meine Kiste auch schon mit der Explosionswelle zusammen. Und möglicherweise auch mit ein paar der Trümmer.
Schlimm, was?
Ja. Als ich meine 5 Sinne endlich wieder beisammen hatte, bemerkte ich, dass ich in ziemlichem Tempo nach unten rutschte. Irgendwas hatte 3/4 meiner Steuerbordtragfläche mitgenommen, das Ende der anderen beschädigt. Ah, ich überlegte nicht lange.
Sie stiegen aus?
Naja, was blieb mir denn anders übrig? Ich hatte glücklicherweise einen guten Schleudersitz.
Ja, Gott sei Dank.
Ich weiß natürlich nicht, ob Ihnen meine Geschichte viel Neues verraten hat.
Dürfte.
Aber 1 oder 2 Punkte halte ich doch für bemerkenswert. Erstens, dass diese Dinger viel schneller fliegen können als die von Ihnen beobachteten. Ja, und zweitens, dass sie, wie oder was auch immer sie sein mögen, äußerst leicht zu zerstören sind.
Tja, mit diesen beiden Punkten erschöpfte sich eigentlich, was er an Neuem beizutragen vermochte. Hinzu kam höchstens noch die Beobachtung, dass diese fliegenden Kugeln bei einer Explosion offenbar nicht in einzelne Teile zerfielen, sondern sich in kleinste Splitter auflösten. Ein Umstand, der uns vielleicht mehr hätte sagen sollen, als es damals tat. In den folgenden Wochen und Monaten sammelte sich noch einiges Material auf meinem Schreibtisch, darunter auch mehrere Berichte von Observatorien über kleine, rot leuchtende Objekte, die sich mit großer Geschwindigkeit fortbewegten. Aber alle diese Nachrichten waren wenig ergiebig. Das Thema kam schnell wieder aus der Mode. Es erinnerte allzu sehr an die fliegenden Untertassen seligen Angedenkens. Es sollten noch 2 Jahre vergehen, bevor die Feuerkugeln das Interesse der Öffentlichkeit ernsthaft auf sich zogen.
Aus Stockholm wird gemeldet,
dass diesmal handelte es sich um einen Schwarm von 13, die von einer Radarstation im Norden Finnlands zuerst bemerkt worden waren. Ihr Kurs ließ sich anhand der Nachrichten ziemlich genau verfolgen.
In Norwegen auf ca. 2100 Kilometer pro Stunde geschätzt, während alle übrigen Wahrnehmungen völlig
übereinstimmen. Eine schottische Station veranschlagte ihre Geschwindigkeit auf 1600 Kilometer und meldete, sie seien inzwischen
in Irland ihren Vorüberflug in Richtung West-Südwest. Die südlichere der beiden gab ihre Geschwindigkeit mit 1300 Kilometer an. Inzwischen hat ein Wetterschiff, das südwestlich von Irland stationiert ist, noch eine Beschreibung gegeben, die genau mit den früheren übereinstimmt und hat die Geschwindigkeit dieser Feuerkugeln mit 800 Kilometer errechnet. Seither sind sie nicht mehr gesichtet worden.
Nach diesen Meldungen brach in der EBC eine Flut von Zuschriften über mich herein. Alles, was mit den Feuerkugeln zu tun hatte, wurde bei mir abgeladen. Viel Neues war nicht darunter. Das erkannte ich bald, als ich diese Briefe aus aller Welt flüchtig sortierte. Es handelte sich vorwiegend um Berichte aus zweiter und dritter Hand, vieles war auch bloße Vermutung oder pure Erfindung. Eines fiel mir allerdings auf. Niemand hatte eine Feuerkugel auf festem Land niedergehen sehen und keine der Wasserlandungen war von der Küste aus beobachtet worden. Alle hatten sich auf hoher See ereignet. Das war immerhin merkwürdig. Ein paar Wochen später bekam die ganze Sache plötzlich einen politischen Aspekt. Ein amerikanischer Flugzeugträger, der vor San Juan in Puerto Rico vor Anker lag, hatte aus einem Verband von 8 nicht identifizierten Flugkörpern, die sich einer Verletzung der Hoheitsgrenzen schuldig gemacht hatten, 6 herausgeschossen.
Jetzt bin ich gespannt.
Worauf denn?
Ob jemand schreien wird.
Wer soll denn schreien?
Na, die Russen natürlich. Man glaubt doch allgemein, dass die dahinter stecken.
So. Und glaubst du das auch?
Ja, danach sahen die Dinge eigentlich gar nicht aus, nicht? Ja, man kann nie wissen. In Alaska sollen sie übrigens schon mehrere abgeschossen haben. Munkeln sowas von Spionen.
Ein bisschen auffällig, diese Art von Spionen.
Tja.
Ja, aber wenn es wirklich die Russen sein sollten, dann wären wir geplatzt, liebe Phyllis. Wir könnten unser ganzes Archiv verbrennen. Naja, von mir aus. Ich habe ja noch meine königlichen Liebesaffären. Die sind ein ganz sicheres Geschäft.
Nicht so eilig, Mike. Ich habe so das dunkle Gefühl, unsere Feuerkugeln sind erst im Kommen.
Mehrere Tage vergingen. Die Russen rührten sich nicht. Eine Protestnote Washingtons an Moskau, die wiederholte Verletzungen territorialer Hoheitsrechte zum Inhalt hatte, wurde vom Kreml mit einem Gegenprotest beantwortet.
Unbeeindruckt von einer Taktik, die eigene Verbrechen anderen in die Schuhe schiebt, stellt die Sowjetregierung fest, dass sowjetische Abwehrraketen inzwischen 20 dieser Flugkörper über dem eigenen Territorium unschädlich gemacht haben und dass die gleiche Behandlung auch alle weiteren erwartet, die sich bei ihrer Spionagetätigkeit ertappen lassen.
Die Lage war also weiterhin ungeklärt und blieb es auch die folgenden Monate. Inzwischen vervollständigten Phyllis und ich weiter unser Archiv. Gleichzeitig gaben wir alle Informationen, die es unserer Ansicht nach verdienten, an die Behörden weiter. Eines Tages erhielt ich eine Einladung von der Admiralität. Ein gewisser Captain Winters hieß mich dort willkommen.
Sie sind von der BBC, nicht wahr?
Nein, von der EBC.
Ach so. Ja, richtig, hier steht's ja. Mr. Mike Watson von der EBC.
Ja, ganz recht, Sir.
Nun, Mr. Watson, es ist zwar keine ausgesprochene Geheimsache, mit der ich Sie heute vertraut machen will, aber es wäre uns lieb, wenn Sie vorläufig von diesen Dingen keinen Gebrauch machen würden. Kann ich mich darauf verlassen?
Selbstverständlich, Sir. Er führte mich zu einer Weltkarte, die an der Wand hing. Auf den ersten Blick sah es so aus, als wäre sie mit einem Spinnennetz bedeckt. Und dieser Eindruck wurde noch verstärkt durch zahlreiche kleine rote Punkte, die sehr an die Spinnen erinnerten, die es gesponnen haben konnten. Captain Winters griff nach einem Vergrößerungsglas und hielt es über ein Gebiet südöstlich der Azoren.
Das hier ist der erste Beitrag, den Sie geleistet haben.
Ah ja, richtig. Da steht ja das Datum. Jeder dieser roten Punkte stellt also den Niedergang einer Feuerkugel dar.
Einer oder mehrere, je nachdem. Hier bei Ihnen steht die Zahl 5. So viele waren es doch, oder?
Ja, 5.
Die Linien gelten natürlich nur für jene, deren Kurs sich mit einiger Sicherheit ausmachen ließ. Ja. Na, was meinen Sie zu dem Ganzen?
Also, zunächst muss ich mal sagen, dass es doch sehr viel mehr sind, als ich mir je habe träumen lassen. Und dann frage ich mich, warum Sie gerade an Stellen wie dieser hier runtergekommen sind.
Ach, treten Sie doch mal ein paar Schritte von der Karte zurück und kneifen Sie die Augen zusammen. Na, was haben Sie für einen Eindruck?
Schwerpunktbildung.
Ja, 5 Hauptgebiete und einige kleinere. Ein sehr auffälliges, hier südwestlich von Kuba. Ein weiteres 600 Meilen südlich der Kokosinseln. Weitere Schwerpunktbildungen bei den Philippinen, vor Japan und den Aleuten. Fällt Ihnen sonst noch etwas auf?
Nein, eigentlich nicht.
Dann werfen Sie mal einen Blick auf die Tiefenkarte.
Alle diese Schwerpunkte befinden sich im Bereich der Tiefsee?
Richtig. Wir haben nur wenige Meldungen bekommen über Landungen oder besser Wasserungen in Gebieten, wo die Tiefe weniger als 7000 Meter beträgt. Und keine einzige aus einem Gebiet mit weniger als 2000 Meter Tiefe.
Und das bedeutet?
Ja, wenn wir das wüssten. Übrigens immer nur Landungen. Kein einziger Bericht über einen Aufstieg.
Und wissen Sie keine Erklärung dafür? Oder dürfen Sie es mir nicht sagen?
Wir haben ein paar Theorien, aber sie sind aus diesem oder jenem Grunde alle nicht befriedigend. Tja, damit wäre Ihre zweite Frage wohl ebenfalls beantwortet.
Oh, und was ist mit den Russen?
Mit den Russen? Ah, die haben nichts damit zu tun. Nein, nein, sie sind sogar stärker beunruhigt als wir. Sie können sich einfach nicht von der Vorstellung freimachen, dass wir dahinter stecken müssen. Andererseits können sie sich nicht erklären, was das Ganze bezweckt, genauso wenig wie wir. Aber wir sind uns mit Ihnen einig darüber, dass die Dinger nicht aus Gratewohl in der Luft herumfliegen.
Und irgendein anderes Land?
Welches?
Keine Ahnung, aber die Frage drängt sich doch auf, oder? Wer schickt Sie auf die Reise, diese fliegenden Tiefseetaucher? Und in welcher Absicht?
Tja,
das heißt also, Sie wissen es auch nicht. Und Sie haben auch keinerlei Anhaltspunkte?
Ich sagte es schon. Sie kommen. Vielleicht gehen Sie zwischendurch auch mal wieder, aber ganz gewiss kommen Sie. Das ist ungefähr alles, was wir wissen.
Gedenken Sie, irgendetwas dagegen zu unternehmen? Oder sollte ich das nicht fragen?
Doch. Das ist ja eigentlich der Grund, weswegen ich Sie hergebeten habe. Wir haben uns entschlossen, einmal an Ort und Stelle nachzusehen. Eine Publikmachung käme uns zwar im Augenblick noch nicht gelegen, aber ein paar Aufzeichnungen über das Unternehmen wären doch wünschenswert. Falls also Ihr Sender genügend interessiert ist und Sie mitschicken will...
Wohin soll denn die Reise gehen?
Nach Westindien. Unser Ziel ist der sogenannte Cayman-Graben zwischen Jamaika und Kuba.
Meine Frau hat eine ausgesprochene Leidenschaft für tropischen Sonnenschein, insbesondere für die westindische Abart.
Ihre Frau ist auch journalistisch tätig, nicht wahr?
Ja, außerdem ist sie es gewesen, die als erste die Feuerkugeln entdeckt hat auf unserer Hochzeitsreise.
Oh, Kompliment.
Danke. Sie wird sich freuen. Es war herrliches Wetter, als unser Schiff den Cayman-Graben erreichte. Ein Wetter wie geschaffen für unseren Tauchversuch. Völlige Windstille, keine Dünung. 3 Tage vergingen mit Vorbereitungen.
Der Apparat, den Sie hier sehen, ist unsere Taucherkugel. Ein sogenannter Batyskaf. Wir sprachen ja schon davon.
Der Kapitän erklärte uns alles.
Er ist so konstruiert, dass er einem Wasserdruck von rund 300 Kilogramm auf den Quadratzentimeter widerstehen kann. Was ihm also eine theoretische Tauchtiefe von rund 1500 Faden gibt. Tatsächlich beabsichtigen wir jedoch nicht, in eine größere Tiefe als 1200 Faden vorzustoßen. Es bleibt uns also ein Sicherheitsfaktor von etwas über 50 Kilogramm auf den Quadratzentimeter.
1200 Faden sind...
Rund 2100 Meter, Liebling.
Danke. Ja, Donnerwetter.
Ja, das ist die uns augenblicklich gesetzte Grenze, direkte Beobachtungen vorzunehmen. Aber hier haben wir noch ein zweites Gerät, ein wesentlich kleineres, wie Sie sehen. Mit ihm hoffen wir, Beobachtungen in ungefähr der doppelten Tiefe machen zu können.
Ja, also in 4000 Meter Tiefe.
Vielleicht auch noch etwas mehr. Dieses kleine Gerät arbeitet völlig automatisch. Es registriert nicht nur Wasserdruck, Temperatur, Strömungsverhältnisse und so weiter, sondern ist außerdem mit 5 kleinen Fernsehkameras ausgerüstet, von denen 4 eine vollkommene Rundsicht ermöglichen, während die 5. den Ausblick unterhalb der Kugel überträgt.
Ja, und wie tief ist es ungefähr an dieser Stelle?
Rund 5000 Faden.
Das sind...
9000 Meter, Schätzchen.
Danke. Was sollte ich nur machen, wenn ich dich nicht hätte? Mhm. Also nochmal so tief. Am Morgen des 4. Tages war es endlich soweit. Schon in aller Frühe waren die beiden Marinetechniker Wiseman und Trent durch das enge Einstiegloch in den Batyskaf gekrochen. Jetzt lief die Trosse, an der sie in die Tiefe hinuntergelassen wurden, schon stundenlang über die Winde. Wir saßen mit dem Kapitän vor dem Bildschirm und verfolgten gespannt den Abstieg, obgleich er ziemlich eintönig war und die dauernd sich bewegende und hin und her schwingende Fernsehkamera uns Bilder vermittelte, die uns langsam schwindelig machten.
Hallo, Batyuskaf.
Hallo, Sir.
Alles in Ordnung da unten?
Aye, aye, Sir.
Sie erreichen jetzt die erste Meile. Kontrolle, Wiseman.
8,78. 8,79. Jetzt. Eine Meile, Sir. Aber viel anders sieht es hier auch nicht aus.
Und Sie, Trent, was sehen Sie?
Ah, einen merkwürdigen Fisch. Verdammt groß. Aber ich kriege ihn nicht ins Bild. Immer wenn ich die Kamera zu dem einen Fenster gebracht habe, dann guckt er zum anderen herein.
Scheint ein Spaßvogel zu sein.
Ja. Aber jetzt ist plötzlich wieder mehr los. Eine Menge Tintenfische. Große und kleine. Ich nehme an, Sie können sie sehen.
Ja, allerdings nur undeutlich.
Und da ist noch etwas, aber es bleibt außerhalb des Lichtscheins. Ein großes Ding, vielleicht einer dieser Riesenkraken. Nein. Aber mein Gott, das kann doch kein Wal sein in dieser Tiefe.
Ja, unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich.
Da kann ich nur sagen, wir Säugetiere kommen viel herum. Oh, jetzt hat er sich davon gemacht.
Hört mal, Jungs, seid ihr auch sicher, dass ihr noch weitermachen wollt? Ja. Wenn ihr nicht bis ins Letzte zufrieden seid da unten, braucht das nur zu sagen. Na, wie fühlt ihr euch?
Tadellos, alles in Ordnung.
Wie ist das Wetter oben?
Windstille, keine Dünung. Nur eine einzige niedrige Wolkenbank am blauen Himmel nach Norden zu, über Kuba vielleicht.
Oh, wir machen weiter, Sir. Es können ja Wochen vergehen, bis wir wieder die gleichen Bedingungen haben.
Also gut, dann noch 300 Faden.
300 Faden, das sind...
525 Meter, mein Schatz.
Auch die letzten 525 Meter brachten nicht mehr viel Neues. Wir saßen schweigend vor dem Bildschirm. Auch die beiden Männer in der Taucherkugel waren verstummt. Phyllis hatte die Augen geschlossen. Es war ermüdend. Sie erschrak ordentlich, als sich nach langer Zeit wieder eine Stimme von unten meldete.
Pfui Teufel, gucken Sie sich diesen Fisch mal an.
Oh, ist ja scheußlich. Ist ja ein Albtraum.
Ja, da hat Mutter Natur nicht aufgepasst. Hier sind noch mehr von der Sorte.
1200 Faden. Wir stoppen jetzt. So, Jungs, das wär's.
Was wir auch immer hier finden sollten. Gefunden haben wir es jedenfalls nicht.
Das hätte mich auch gewundert, wenn es anders gewesen wäre.
Wie meinst du das?
Na, schließlich konzentriert sich alle Aktivität dieser Feuerkugeln auf die Tiefseegräben.
Woraus Sie schließen, dass der Grund für diese Aktivität auf dem Meeresboden selbst zu suchen wäre?
Ja, und bis dahin sind es ja wohl noch runde 7000 Meter.
Allerdings. Also, das Ganze rückwärts. Hol ein dort oben. So, Jungs, jetzt geht's wieder aufwärts. Alles in Ordnung da unten?
Ja, alles in Ordnung, Sir.
Eine Pause von 10 Minuten oder mehr trat ein, in der wir alle schwiegen. Dann meldete sich der Batyuskaf wieder.
Hallo, hier da oben. Guckt ihr noch zu?
Ja, natürlich.
Da draußen ist was. Irgendwas sehr Großes. Ich kann es nicht genau erkennen. Bleibt immer gerade außerhalb des Scheinwerfers. Das kann doch nicht wieder dieser Wal sein in dieser Tiefe. Mal sehen, ob ich es Ihnen zeigen kann. Sehen Sie was?
Wir sehen nichts.
Ja, ist gar nicht so einfach. Es scheint uns zu umkreisen. Wir drehen uns allerdings auch ein bisschen, glaube ich. Jetzt habe ich einen besseren Blick. Na, ein Wal ist es jedenfalls nicht. Na, sehen Sie es jetzt?
Ah, ja, da sehe ich es. Das ist ein heller Fleck, ungefähr oval.
Ja, das ist aber auch alles, was man erkennen kann.
Ja, das Ding ist jedenfalls neu in der Sammlung. Riesiges Biest. Ja. Oh, vielleicht etwas in der Art einer Schildkröte, ne? Der Form nach.
Ja.
Umkreist uns jetzt ein bisschen näher. Steigt übrigens im gleichen Tempo wie wir.
Wieder zeigte uns die Kamera einen flüchtigen Blick auf das schildkrötenähnliche Ding, als es an einem der Bullaugen des Batyuskafen vorbeischwamm. Aber viel klüger wurden wir dadurch nicht.
Es steigt jetzt schneller als wir. Es verschwindet aus meinem Blickwinkel. Ach, verflucht, unsere Kugel sollte aber auch ein Auge nach oben haben. Tja, jetzt ist es weg. Muss irgendwo über uns sein. Vielleicht wird es, ich weiß es.
Die Stimme brach plötzlich ab. Die Leitung war tot. Gleichzeitig blitzte es auf dem Bildschirm kurz auf und dann wurde er dunkel. Das Surren der Winde nahm einen schrilleren Ton an. Sie drehte sich schneller und immer schneller. Wir saßen da und schauten uns schweigend an. Phyllis fasste nach meiner Hand und drückte sie. Der Kapitän schien genauso ratlos wie wir, ergriff nervös nach dem Telefon und dann besann er sich und ging wortlos auf das Achterdeck hinaus. Nach einer Weile folgten wir ihm. Aber es dauerte noch eine Ewigkeit, bis das Ende der schweren Trosse, die ja mehr als eine Meile lang war, aus dem Wasser kam. Was wir sahen, verblüffte uns alle. Wir hatten erwartet, das Ende in aufgefasertem Zustand zu erblicken, bürstenähnlich aufgelöst in die einzelnen Litzen, aber das war nicht der Fall. Haupttrosse und Sendekabel endeten beide in einem dicken Klumpen geschmolzenen Metalls.
Tja, ein ausgezeichneter Bericht, Mr. Watson, wirklich ausgezeichnet.
Er ist nicht von mir, er ist von meiner Frau.
Gratuliere, Mrs. Watson, gratuliere.
Danke.
Trotzdem fürchte ich, muss ich Sie bitten, das Manuskript noch eine Weile zurückzuhalten.
Ach, warum denn?
Jetzt sind Sie sicher enttäuscht, aber ich...
Meine Frau hatte gehofft, den beiden Männern, die mit dem Batiscaf untergegangen sind, wenigstens ein bescheidenes Denkmal setzen zu können.
Sie hätten es verdient. Wiseman und Trent waren zwei unserer erfahrensten Marinetechniker. Es ist ein Jammer um die beiden. Aber ich will Ihnen erklären, warum die Admiralität sich zu einer sofortigen Freigabe des Berichtes nicht entschließen kann. Das wenigstens sind wir Ihnen wohl schuldig.
Ich nehme an, Ihre Bedenken hängen zusammen mit den geschmolzenen Kabeln.
Ganz recht. Uns schwindelt ein wenig bei dem Gedanken, dass so etwas möglich ist.
Ja, aber wir haben es doch mit eigenen Augen gesehen, Captain Winters. Zweimal sogar. Bei dem Versuch mit dem kleinen automatischen Tauchgerät am nächsten Morgen war es doch genau dasselbe.
Ich weiß, Mrs. Watson. Aber das ist es ja gerade. Es wäre schon verwirrend genug, wenn es dort in der Tiefe, wie wir nach der ersten Meldung anzunehmen geneigt waren, ein Wesen gäbe, das eine armdicke Stahltrosse einfach zu durchbeißen in der Lage wäre. Immerhin, die Möglichkeit ließe sich gerade noch denken. Vor dem Gedanken jedoch, dass irgendein Wesen in der Tiefsee fähig sein könnte, eine solche Trosse wie mit einem Schweißbrenner zu durchschneiden, ja, und so sah es doch wohl aus,
ja.
Davor schrecken wir doch wohl alle zurück. Nicht nur das, wir weisen das instinktiv weit von uns. Ein solches Wesen würde ja schließlich nicht nur eine Gefahr für Tiefseetaucher darstellen. Und deshalb müssen Sie verstehen, dass wir uns über Ausmaß und Art dieser Gefahr noch etwas eingehender informieren möchten, bevor wir der Öffentlichkeit davon Mitteilung machen.
Sagen Sie ehrlich, Captain Winters, meinetwegen inoffiziell, wenn Sie es offiziell nicht sagen können.
Ja?
Haben Sie irgendeine andere Erklärung?
Offiziell oder inoffiziell, Mrs. Watson? Ich kann mir keine Erklärung denken, die Sie und mich überzeugen könnte. Und ich glaube auch nicht, dass eine andere Dienststelle eine Erklärung weiß.
Mit diesem wenig befriedigenden Bescheid verließen wir Captain Winters. Die Freigabe des Berichtes über das Unternehmen Cayman Graben erfolgte jedoch schneller, als wir erwartet hatten. Und zwar kam die ganze Sache schon eine Woche später dadurch zum Platzen, dass auch ein Fahrzeug der amerikanischen Marine, das in der Nähe der Philippinen mit einer Untersuchung der Tiefsee beschäftigt gewesen war, eine Taucherkugel mit 2-Mann-Besatzung verloren hatte. Jetzt hatte es die Admiralität plötzlich sehr eilig. Man wollte offenbar beweisen, dass man nicht immer hinter den Amerikanern herzuhinken brauchte. Eine Flut von Hörerzuschriften überschwemmte uns wieder nach der Sendung, doch wir fischten darin vergeblich nach einer Erklärung, die einer Kritik hätte standhalten können. Da wir Captain Winters Karten und alles, was damit zusammenhing, nicht hatten erwähnen dürfen, war auch niemand auf den Gedanken gekommen, dass zwischen den beiden Tauchkatastrophen und dem etwas aus der Mode gekommenen Thema der Feuerkugeln irgendein Zusammenhang bestehen könnte. Zufällig erfuhren wir, dass die Amerikaner an der Stelle, wo sie ihre Taucherkugel verloren hatten, noch einen zweiten Versuch machen wollten. Wir baten, daran teilnehmen zu dürfen, erhielten aber eine Absage. Das ärgerte mich.
Nun, schließlich ist es Ihre Expedition. Die zahlen doch dafür.
Ja, trotzdem ärgert es mich.
Wie viele Journalisten nehmen die denn mit?
Ja, weiß ich nicht, aber jedenfalls eine ganze Menge. Sie fahren mit 2 Schiffen, aber nur Amerikaner. Und die sollen auch für Europa berichten.
Na, viel Neues wird dabei nicht rauskommen.
Ja, möglich, aber ich wäre gern dabei gewesen. Wir ahnten nicht, was uns erspart blieb. Zwar hielten wir es für wahrscheinlich, dass sie auch diesmal wieder ihr Tauchgerät einbüßen würden, welcher Art es auch sein mochte, doch wir dachten nicht einmal im Traum daran, dass sie obendrein auch noch eines ihrer Schiffe verlieren könnten. Unser amerikanischer Kollege Mullaby, der dabei war und kurz darauf zufällig in London zu tun hatte, schilderte uns diese Katastrophe.
Na, ich kann Ihnen sagen, das vergesse ich nicht so bald. Wenn je das Meer anfangen sollte, plötzlich Blitze zu schleudern, dann müsste das wohl ungefähr so aussehen. Ein paar Sekunden lang liefen die Funken über das ganze Schiff, dann flog es in die Luft.
Tja, und wie erklären Sie sich das?
Ja, keine Ahnung. Ich habe nie zuvor Ähnliches gesehen. Aber für alles gibt es schließlich ein erstes Mal.
Ist nicht gerade ein Trost.
Dass Sie beide an der britischen Angelpartie teilgenommen haben, dann nehme ich an, Sie wissen, weswegen wir dort waren.
Ja, ich glaube schon.
Na schön, hören Sie zu. Ich habe mir inzwischen sagen lassen, dass es einer größeren elektrischen Ladung, sagen wir, ein paar Millionen Volt,
unmöglich ist, eine im Meerwasser hängende, nicht isolierte Stahltrosse entlang zu laufen. Ich muss das akzeptieren, ich verstehe nichts davon. Aber wenn es möglich wäre, müsste meiner Meinung nach die Wirkung genau dem gleichen, was wir da draußen beobachten konnten.
Ja, aber Sie hatten doch auch isolierte Kabel, nicht? Zu den Kameras und Mikrofonen zum Beispiel.
Naja, ganz recht. Und eines dieser isolierten Kabel führte zu unserem Schiff, aber es konnte die Spannung nicht verkraften und brannte durch. Zu unserem Glück. Also bleibt nur die Annahme, die Ladung sei der Haupttrosse gefolgt, wenn unsere Physiker das nicht zufällig für unmöglich erklären würden.
In den folgenden Monaten war viel von rätselhaften Schiffsuntergängen die Rede. Ein norwegisches Vermessungsschiff sank ohne erkennbare Ursache in der Südsee, ein amerikanischer Kreuzer in der Nähe der Marianen, ein großes russisches Schiff östlich der Kurilen. Es gab ein gutes halbes Dutzend derartiger Fälle, die nicht aufgeklärt werden konnten. Nur eines stand fest. Immer handelte es sich um Schiffe, die mit ozeanografischen Forschungen beschäftigt gewesen waren. Schließlich verloren die Amerikaner nach einem neuerlichen Verlust bei den Philippinen die Geduld. Sie gaben bekannt, dass sie eine Reihe von Atombombenversuchen in tiefem Wasser planten. Und da die Gewässer um Bikini dafür zu seicht wären, sollte der Schauplatz dieser Versuche um die Kleinigkeit von 1.500 Kilometern nach Westen verlegt werden. Möglich, dass sich ein Teil der Öffentlichkeit durch diese geistreiche Ausrede hinters Licht führen ließ. Wir Journalisten, die wir als Zuschauer dabei sein durften, taten es nicht.
Das ist doch ganz klar, worauf es hier abgesehen ist. Es fragt sich nur, ob es das richtige Mittel ist, mit denen da unten fertig zu werden.
Tja, das weiß kein Mensch.
Was hätte man denn Ihrer Meinung nach tun sollen, Mallaby, wenn diese Schiffsverluste wirklich auf das Konto unbekannter, intelligenter Wesen gehen, die sich da unten herumtreiben? Oder sind Sie vielleicht ein Anhänger von Dr. Bocker, der geraten hat, eine Verbindung mit diesen Burschen aufzunehmen und sie unseres Wohlwollens zu versichern? Ich möchte bloß wissen, in welcher Sprache.
Mein lieber Bennett, so lächerlich ist das gar nicht. Ich kenne Bocker, bin ihm ein paar Mal begegnet. Er ist ein gebildeter, vorurteilsloser Mann, nur mit dem üblichen Fehler, den Leute seiner Art haben. Sie glauben, dass andere genauso sind. Er hat nie begriffen, dass der Durchschnittsverstand, sobald er auf etwas Unbekanntes stößt, zuerst einmal Angst hat und sich sagt, am besten gleich vernichten.
Aber das ist doch das einzige Richtige in diesem Fall. Oder was sagen Sie dazu, Mrs. Watson?
Ich weiß nicht. Vielleicht hat Dr. Bocker wirklich recht.
6, 5.
Es ging los.
4, 3, 2, 1.
Wir konzentrierten unsere Aufmerksamkeit auf die Bildschirme, auf denen wir in sicherer Entfernung das Floß beobachten konnten, unter dessen halbkugelförmigem metallenen Aufbau sich die Bombe befand. Eine Rakete hatte sich von dem Floß gelöst, sie stieg in den Himmel, eine Rauchfahne hinter sich herziehend. Dann geschah lange Zeit nichts. Kein Anzeichen verriet, dass dort irgendetwas im Gange war, abgesehen von dem Rauchstreifen am Himmel, der sich jetzt langsam auffächerte. Aber plötzlich wölbte sich die Wasserfläche und spie eine riesige weiße Wolke aus, die sich schnell verbreiterte und kochend und wirbelnd nach oben stieg. Ein Zittern durchlief das Schiff. Wir verließen die Bildschirme und stürzten zur Reling. Die Wolke hatte sich bereits über den Horizont erhoben. Sie drehte und wand sich auf groteske Art, während sie immer höher stieg. Erst dann erreichte uns auch der Schall, ein ohrenbetäubendes Dröhnen. Viel später erblickten wir erst die dunkle Linie der Springflut, die auf uns zukam.
Na, was meinen Sie, ob wir jetzt Ruhe bekommen vor denen da unten?
Hier vielleicht, jedenfalls vorläufig. Aber dies ist nicht die einzige Tiefe, wo es zu Unannehmlichkeiten gekommen ist. Das wissen Sie genauso gut wie wir. Es bleibt also abzuwarten, was weiter passiert.
Sie meinen, dass wir an anderer Stelle mit einer 8-Gegenschlag zu rechnen haben?
Wer weiß. Nach diesem unfreundlichen Akt?
Also, was auch kommen mag, ich fürchte, Bockers Verständigungsgedanken hat nie auch nur die allergeringste Chance gehabt.
Immer wieder war an diesem Tag von Dr. Bocker die Rede. Wir kannten natürlich seinen Namen, er war ein bekannter Geograf. Aber von seiner Theorie über diese Dinge hatten wir noch nichts gehört. Ich rief deshalb bei der EBC in London an, um in Erfahrung zu bringen, ob Dr. Bocker sich vielleicht zu einem Interview bereit finden würde. Man sagte mir, dass andere Leute bereits den gleichen Gedanken gehabt hätten und dass Bocker in den nächsten Tagen eine Pressekonferenz abhalten werde. Wir kamen noch gerade rechtzeitig in London an, um daran teilzunehmen.
Und deshalb, wenn Sie mich fragen, wo diese Intelligenz in der Tiefe der Ozeane plötzlich herkommt, erinnere ich Sie noch einmal an die rätselhaften Feuerkugeln, die seinerzeit zu den unterschiedlichsten Vermutungen Anlass gaben. Keine dieser Kugeln ist soweit bekannt auf festem Boden niedergegangen. Alle haben sich ins Meer gestürzt, und zwar fast ausschließlich in Gebieten sehr großer Wassertiefe. Die wenigen, die man abgeschossen hat, sind mit einer Gewalt explodiert, die den Gedanken nahelegt, dass sie unter einem sehr hohen Innendruck standen, wie er für den Aufenthalt in der Tiefsee wohl erforderlich sein dürfte. Das alles lässt darauf schließen, ich wiederhole es, dass wir im Augenblick Ziel einer interplanetarischen Invasion sind, deren Ausgangspunkt vielleicht Jupiter sein könnte, da dieser Planet die Voraussetzungen eines hohen atmosphärischen Drucks am wahrscheinlichsten erfüllt. Sie können das übrigens alles in meinem Memorandum nachlesen, das leider nur sehr wenig beachtet worden ist. Und bitte Ihre Fragen.
Sie haben ursprünglich, soweit ich mich erinnere, von einer interplanetarischen Einwanderung...
Entschuldigen Sie, können vielleicht etwas lauter.
Sie haben ursprünglich, soweit ich mich erinnere, von einer interplanetarischen Einwanderung gesprochen, ja. Herr Dr. Bocker.
Ja.
Gerade eben sprachen Sie jedoch von einer Invasion. Haben Sie sich mit dieser Differenzierung eines anderen besonnen?
Das haben andere Leute für mich besorgt. Ursprünglich mag tatsächlich eine friedliche Einwanderung beabsichtigt gewesen sein. Alle Anzeichen deuten jedoch darauf hin, dass dies jetzt nicht mehr der Fall ist.
Sie meinen also, dass wir es hier mit unserem alten Schreckgespenst mit dem interplanetarischen Krieg zu tun haben?
Na, man könnte es auch so formulieren, wollte man besonders witzig sein. Aber ich würde es vorziehen, von einer bisher fast unbemerkt gebliebenen Invasion zu sprechen, die man erst jetzt, Jahre nach ihrem Beginn, so ernst zu nehmen beginnt, wie sie es von Anfang an verdient hätte. Ja, bitte?
Herr Dr. Bocker, nehmen wir mal an, dass es sich hier wirklich um einen feindlichen Einfall handelt. Warum, würden Sie sagen, wurden wir angegriffen?
Warum? Ich glaube fast, dieses Warum war schon immer der mehr oder weniger sinnlose Klageruf einer jeden angegriffenen Partei, solange es eine menschliche Geschichte gibt.
Aber es muss doch irgendeinen Grund geben.
Ja, muss es das? Nun, im weitesten Sinne vielleicht, aber damit ist noch nicht gesagt, dass es ein Grund sein muss, den wir begreifen müssten, selbst wenn er uns bekannt wäre. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass die Ureinwohner Amerikas seinerzeit begriffen haben, warum sie von den Spaniern angegriffen wurden. Was Sie jedoch im Grunde von mir hören wollen, ist wohl eine Erklärung der Motive, von denen eine uns fremde Form von Intelligenz bewegt wird. In aller Bescheidenheit muss ich es ablehnen, einen solchen Narren aus mir zu machen. Die einzige Methode, das herauszufinden, wäre der Versuch gewesen, mit diesen Wesen Verbindung aufzunehmen. Doch wenn jemals diese Möglichkeit bestanden hat, so scheinen wir uns selbst ihrer jetzt beraubt zu haben.
Aber Doktor, wenn es keinen erkennbaren Grund gibt, dann unterscheidet sich die ganze Sache doch kaum von einer Naturkatastrophe. Sagen wir von einem Erdbeben oder von einem Wirbelsturm.
Völlig richtig. Vermutlich ist es genau das, als was der Vogel dem Insekt erscheint. Auch bei einem großen Krieg wird in den Augen vieler Leute der Unterschied zu einer Naturkatastrophe nicht sehr groß sein. Ehrlich gesagt, diese Frage nach dem Warum scheint mir Zeitvergeudung. Sollten wir einmal einen anderen Planeten besuchen und seine Bewohner würden uns mit Bomben bewerfen, dann würde das Warum unseres Besuches nicht den geringsten Unterschied machen. Wir würden uns ganz einfach sagen, entweder die oder wir, es geht um unser Leben. Und hier stoßen wir auf etwas, das wir möglicherweise mit diesen Wesen in unseren Meerestiefen gemeinsam haben. Die Lebenskraft, in welcher Körpergestalt sie auch auftritt, muss kollektiv oder individuell den Willen zum Überleben besitzen. Oder sie wird sehr bald aufhören zu existieren.
Ich danke Ihnen, Herr Dr. Bocker.
Ja?
Dann ist es also Ihre feste Überzeugung, dass diese Invasion feindseliger Natur ist.
Wissen Sie, vielleicht ist es am besten, Sie bleiben nach dem Unterricht noch ein bisschen hier. Ich habe gesagt, es ist eine interplanetarische Einwanderung. Jetzt ist sie feindseliger Natur, aber sie muss es ursprünglich nicht gewesen sein.
In fast allen Berichten über diese Pressekonferenz wurde Dr. Bocker als ein halbverrückter Sonderling hingestellt, etwa in dem Sinne, naja, dieser komische Kauz da hat eine dieser Geschichten erzählt, die Sie vielleicht glauben würden, wenn Sie ebenfalls ein bisschen überspannt wären, aber natürlich sind Sie das nicht. Sie sind ein vernünftiger Mensch. Es hatte fast den Anschein, als wolle man die Öffentlichkeit von diesem Thema ablenken, um die erregten Gemüter wieder zu beruhigen. Nach den vielen rätselhaften Schiffsverlusten und der Explosion der Tiefseebombe herrschte zunächst eine Stimmung wie nach einer Kriegserklärung. Wer gestern den Dingen noch mit Skepsis und Gleichgültigkeit gegenübergestanden hatte, redete plötzlich mit glühender Überzeugung einem Kreuzzug das Wort. Einem Kreuzzug gegen den tückischen Feind, der sich erdreistete, die Freiheit der Meere zu beeinträchtigen. In diesem Punkt waren praktisch alle einer Meinung. Nur wer dieser Feind wirklich war, darüber gingen die Ansichten auseinander. Nach und nach setzte sich aber immer mehr die Überzeugung durch, dass das Gerede von einem interplanetarischen Krieg aus der Luft gegriffen sei. Es ereignete sich auch vorläufig nichts mehr, was diesen Beruhigungsprozess hätte stören können.
Was wissen Sie, dieser ganze Weltraumunsinn. Ich kann Ihnen ja ehrlich sagen, beinahe wäre ich auch drauf reingefallen. Aber natürlich, wenn man erstmal so richtig darüber nachdenkt. Ich möchte doch wissen, was die Russen wirklich vorhaben. Es muss ein ganz dickes Ding sein, wenn unsere Leute Atombomben benutzen.
In kurzer Zeit war also auf diese Weise der alte Zustand des Kalten Krieges wiederhergestellt. Wir befanden uns wieder auf der vertrauten Basis gegenseitigen internationalen Misstrauens. Das einzig bleibende Resultat bestand darin, dass die Seeversicherung bei dieser Gelegenheit um 1% heraufgesetzt wurde.
Meine Damen und Herren, Sie hörten den ersten Teil des dreiteiligen Science-Fiction-Hörspiels »Kolonie im Meer« von John Wyndham, aus dem Englischen übersetzt von Lothar Heinicke und bearbeitet von Karl-Dietrich Karls.